Die Bretterwisser, Folge 545. Aufgenommen am 19. Februar 2025. In dieser Folge sprechen wir über das digitale Balatro, das süchtig machende Poker-Roguelike, und für die Krone, das kleine gemeine Deckbauspiel. Außerdem tauchen wir in das episch reduzierte Abenteuer von Soul Raiders ein und diskutieren, warum dieses narrative Brettspiel so besonders ist. Mit dabei René und Arne, und nun viel Spaß mit der Sendung.
Hallo? 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 Jemand hier?
Ich?
Du? René, du bist da?
Ich lebe noch, ja.
Ich bin Arne, hallo. Willkommen beim Bretterwisser-Podcast. Wir haben die Sonne ja heute verloren. So, fall mal gleich mit der Tür ins Haus, würde ich sagen.
Genau. Nachdem wir irgendwie alle hier von der Pest betroffen waren, ist jetzt auch Sonja.
Mal den Teufel nicht an die Wand, toi, ne? Hier im Moment familiär im Haus alle sehr stabil. Stand 18. Februar 20.52 Uhr, sagen wir es mal so.
Ja.
Könnte sich minütlich ändern, ich gebe nachher nochmal eine Wasserstandsmeldung. Nein, Sonja lässt sich nochmal entschuldigen, Stimme irgendwie angeschlagen, und deswegen haben wir gesagt, wir machen hier nochmal eine ordentliche Männerrunde hier, ne?
René, genau.
Hast du das Bier? Was für ein Bier gibt es heute bei dir?
Heldenbräu.
Heldenbräu? Gibt's das wirklich?
Keine Ahnung.
Die Chance,
du musst jetzt ja irgendwas ausdenken,
um
die Fassade zu wahren.
Ein schönes Einbecker Brauherrenpilz. In einer grünen Flasche. Das riecht auch ordentlich. Ja, Heldenbräu.
Aber es gibt ein Heldenbräu.
Es gibt natürlich ein Heldenbräu in Deutschland. Die Chance, dass es das in Deutschland gibt, ist relativ hoch. In Amerika wahrscheinlich nicht so. Wo wird denn das hergestellt, das Heldenbräu?
In Rebtal. Rebtaler Heldenbräu.
Wir stellen heute vor, unseren neuen Sponsor, Heldenbräu aus Rebtal. Nix mit Holy. Wer braucht schon Holy, genau, Wenn man Heldenbräu haben kann?
Genau. Müssen wir aber herausfinden, wo liegt denn das Repetal? So heißt es, Repetal.
Es klingt so nach Baden-Württemberg. Oder Bayern. In Bayern gibt es ja das meiste Bier. Wahrscheinlich Bayern? Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei, wenn René live nach Orten googelt.
Das ist hier im Bergischen.
Das ist ja bei dir um die Ecke.
Im Sauerland.
Also wenn du dann nach Dortmund fährst zur Messe.
Ah, nein, Moment. Der hat mich hier veralbert.
Ah, es gibt noch eins.
Nein, der hat hier die Repetalstraße genommen. Die wollte ich doch gar nicht. Ja, machen wir mal weiter.
Jetzt habe ich es aber auch schon gegoogelt hier. Restaurant.
Hier von Attendorn ist das.
Was, wo?
Attendorn.
Attendorn? Wo ist denn Attendorn?
Ach, doch gar nicht so falsch.
Attendorn, das liegt, ja, das ist aber doch Sauerland, oder nicht?
Ja, ist Sauerland da.
Naja, das ist ja bei Kanzlerregion, ne? Oh, ich glaube, Sonja würde schon wieder hier.
Wir wollten doch keine schlechte Stimmung. Wir haben doch schon die schlechten Spiele rausgeschmissen. Für gute Stimmung, jetzt kommst du mit sowas.
Ja, ich habe René gerade gefragt, ob ich noch ein schlechtes Spiel mit auf die Liste schreiben soll, aber ich durfte nicht.
Ich komme mit einem schlechten Kanzlerwitz.
Vor allem, wenn die Folge online kommt, ist die Wahl schon fast gelaufen.
Ja.
Verfolgst du denn, hast du irgendwie sowas, so Quadrell oder so? Quadrell, auch geiler Name, oder? Ich weiß gar nicht, ob das
nicht. Ja, nein, diese ganzen TV-Dinger lasse ich bewusst aus. Ich finde die nämlich unglaublich langweilig und nichtssagend.
Tatsächlich habe ich, also dieses Duell, das war ja eine Woche vorher, habe ich ja nicht geguckt. Aber dieses Quadrell habe ich dann doch geguckt, weil das doch sehr amüsant war. Vielleicht auch, weil die Kandidaten halt einfach auch ein bisschen, naja, bessere Chemie, aber es war halt ein bisschen mehr, mehr los, so, und aber trotzdem sind da irgendwie auch nur die gleichen Floskeln irgendwie gefallen, und einen Tag später war ja doch die ARD-Wahlarena und da waren dann wieder die gleichen Sprüche, wo ich auch so denke, so, oh, es ist gut, ja, wenn am Sonntag jetzt die Wahl ist und dann alle, und dann am Montag ist ja dann wieder auch alles egal, was die alle gesagt haben, so, koalieren nicht mit denen und mit dem dürfen wir auch nicht reden, und am Montag ist ja dann wieder alles egal.
Ja.
Also, schön Kreuz machen gehen, ne? Also, ich sehe.
Auf jeden Fall wählen gehen.
Ja, genau. Geht wählen und kommt eurer Bürgerpflicht, finde ich ein Scheißwort. Ich sage immer, es haben Jahrhunderte lang Leute für irgendwie freie Wahlen gekämpft, und dann ist es halt meine verdammte Pflicht, dahin zu gehen und zu wählen.
Ja. Ich habe heute auch noch mal mit jemandem drüber gesprochen. Wie macht ihr das denn? Briefwahl oder schön sonntags dahin marschieren, sein Kreuzchen machen, so mit als Familienausflug quasi?
Naja, der Familienausflug sind ungefähr 200 Meter.
Ja, okay. Wir könnten mit dem Hund jetzt gehen.
Ja, genau. Das wird auch Sonntag passieren. Also Briefwahl, ja, eigentlich nicht. Ich gehe da schon wirklich gerne sonntags hin. Ist ja auf dem Dorf denn nochmal wieder was anderes, ne? Dann siehst du wieder, wer macht die Wahlvertreter oder wer macht hier Wahlhelfer und so, dann quatscht man nochmal, oder Kerstin quatscht dann mit den Leuten nochmal, und dann sieht man, manchmal gibt es dann auch nochmal tatsächlich auch, bauen Leute einen Bratwurst. Ne? Wenn in Deutschland mehr als 5 Leute irgendwie zusammenkommen, gibt es natürlich einen Grill mit Bratwurst oder sowas, weißt du? Ja, ist halt auf dem Dorf, ist es nochmal was anderes, so. Das ist dann halt nochmal so ein Event. Ja, oder halt, ja, so eine Zusammenkunft. So, in der Stadt ist das ja schon eher anonym, ne? Also ich habe ja auch in Hannover ein paar Mal gewählt. Das ist ja denn so, dann gehst du denn in irgendeine Schule, gehst dann in deinen Wahlraum, kennst keinen Menschen und gehst dann wieder. Klar, war vielleicht auch mein Problem, dass man denn da nicht irgendwie sozialisiert war oder sowas. Aber also wir gehen dann schon irgendwie möglichst immer nach dem Frühstück, so, damit man sagt, man hat's denn hinter sich, ne? Also
geschafft.
Ja, ne? Aber ja, Briefwahl war ja dies jetzt ja auch ein bisschen knapp, denn irgendwie da muss, ne? Nee, wenn wir da nichts vorhaben, gehen wir wirklich ins Wahllokal.
Ja, wir hatten schon ewig mal vorgenommen, oh, jetzt machen wir mal Briefwahl, da haben wir schon vorher weg. Aber irgendwie dazu gekommen sind wir dann auch nie. Und da wir es ja nicht brauchen, sondern tatsächlich einfach nur hingehen müssen, machen wir es tatsächlich auch so.
Ich hätte ja tatsächlich, ich meine, du engagierst dich ja jetzt engagierst du dich ja auch politisch, ne? Du bist ja da.
Mhm.
Da habe ich auch so gedacht, so, vielleicht müsste man sich einfach mal zum Wahlhelfer melden. Ich würde mal gern wissen, wie das irgendwie läuft. Aber dann denke ich mir auch so, dann musst du da den ganzen Tag da rumsitzen. Okay, mache ich den ganzen Tag eigentlich im Auto auch, aber na, ich würde schon mal gerne so das Ganze drumherum vielleicht mal gerne.
Ja. Ja, aber die Wahlhelfer werden ja auch dringend gesucht.
Genau, das ist bei uns im Gemeindeblatt, ist dann immer große Aufrufe und so, und dass man Wahlhelfer machen sollte. Und gerade jetzt dieses Jahr war das ja noch alles ein bisschen schwieriger, weil das ja alles so kurzfristig jetzt war.
Ja.
Aber wahrscheinlich sind dann immer schon sitzen schon immer die ähnlichen Leute da als Wahlhelfer, ne? Also da hat der Bürgermeister bestimmt schon die richtige Nummer irgendwie gespeichert, die dann angerufen werden. Ja. Ich glaube,
ja, aber so ist es halt mit diesem Ehrenamt, ne? Da muss man sich einmal für aufraffen.
Ja. Ja. Wenigstens wählen gehen.
Das auf jeden Fall. Also da haben wir auch immer Diskussionen mit unseren Eltern.
Wieso?
Ah, die finden das dann immer so mühsam und ändert sich doch nichts.
Nee, das gab es bei uns in der Familie nicht. Also es wurde immer gewählt. Politisch liegen wir jetzt nicht mehr ganz so übereinander. Aber jetzt dieses Jahr haben meine Eltern zum Beispiel, die machen Briefwahl. Die sind jetzt, mein Vater ist jetzt irgendwie 82. Er hat gesagt, der möchte da denn nicht mehr. Der ist nicht mehr so gut zu Fuß, so, aber trotzdem ist es nie eine Diskussion gewesen, irgendwie nicht wählen zu gehen oder verdrossen zu sein, sondern es war immer.
Ja, früher war es bei meinen Eltern auch nicht so. Irgendwann fängt das dann manchmal irgendwie an, merkwürdig zu werden.
Naja, gut. Gut, dass die Folge wahrscheinlich am Samstag dann online kommt. Vielleicht beeile ich mich, dann mache ich es ein paar Tage früher oder sowas.
Genau, geht wählen.
Genau. Oder seid, ich hoffe, ihr seid wählen. Wir hoffen, dass ihr wählen gegangen seid. Und wenn ihr in Hamburg wählt, herzlichen Glückwunsch, in 2 Wochen dürft ihr schon wieder.
Die haben noch. Ja, wir dürfen ja im Herbst auch nochmal.
NRW darf denn im Herbst auch nochmal? Ja. Das, ja. Das wäre dann wahrscheinlich gleichzeitig mit der Bundestagswahl gewesen, wahrscheinlich.
Und weißt du, was bekloppt ist?
Ja.
Ich kann mich sogar selber wählen.
Ernsthaft? Ja, natürlich, klar kannst du dich wählen.
Ja, ich werde einen Wahlkreis hier übernehmen. Nee,
okay. Ja. Ilga vor Bundeskanzler.
Nein, noch nicht, also ich noch nicht mal Bürgermeister. Also ich tatsächlich, ich habe jetzt erst einen kurzen Einblick in die Politik bekommen und weiß, nee, sowas wie Bürgermeister ist auch kein Traumberuf für mich.
Ja, da geht es ja auch irgendwie. Ich glaube, im Wahl-O-Mat gab es ja, glaube ich, also wenn ihr nicht wissen wollt, wisst, was ihr wählen sollt, dann gibt es ja im Wahl-O-Mat, da gab es, glaube ich, auch eine Ehrenamtsfrage, glaube ich, ne? Wie das Ehrenamt, glaube ich, gehandelt werden soll. Ja, das ist. Bürgermeister ist, glaube ich.
Na gut, hier ist ja Bürgermeister kein Ehrenamt mehr, das ist ja ein Fulltime-Job.
Ja. Aber hier so auf dem Dorf ist natürlich, glaube ich, auch nochmal was ganz anderes.
Ja.
Ja. Aber deswegen bewundere ich auch immer die Leute, die da. Und du, dich kann man denn wählen? Wählt Ilga. Es gab in,
genau.
Es gab in der Lindenstraße mal so eine Kampagne. Wählt Gung, aber. Der hat dann, glaube ich, so ungültige Stimme auch gekriegt, stellenweise. Ja, aber ihr seid ja, ich habe mich ja. Neulich hatte ich mal irgendwie gegoogelt. Du, wie war es Bürger für Langenfeld oder wie war das?
BGL.
BGL. Bürgergewerkschaft
Lang. Gemeinschaft. Gewerkschaft.
Ja, genau, deswegen, du bist in der Kommunalpolitik jetzt.
Genau.
Tätig, aktiv.
Genau, ich versuche mich da jetzt mal.
Ja, ich hatte das ja irgendwie auf dem Weg zur Messe da im Herbst mitbekommen. Das war ja schon spannend, die Diskussion, die ihr da geführt habt. Und ja, Hut ab, also wirklich Hut ab.
Ja, noch bin ich nicht wirklich aktiv oder habe ich noch nicht viel machen müssen.
Naja, aber sind wir wieder beim Thema Aufraffen, ne? Du hast dich halt aufgerafft, da irgendwie aktiv zu werden.
Genau.
Übrigens, Stand Fitnessstudio, ne?
Oh, ja.
Gestern war ich das 6. Mal da.
Ja.
Das Gute ist, Kerstin und ich haben das gemeint.
Also, stopp. Nachfrage.
Ja.
Du warst da?
Ja.
Und hast auch was getan?
Ja, oder bist wir tun die da Ober- gewesen? Mir tun die Oberarme noch weh. Nee, jetzt ernsthaft.
Sehr schön.
Ja, mache ich zusammen mit Kerstin. Also machen wir zusammen. Das ist dann, wenn der eine keinen Bock hat, dann schubst der andere den halt. Das ist
ja.
Ne, so den inneren Schweinehund da zu überwinden, ist dann schwieriger. Muss man erst an der Frau vorbei, ist immer schlecht, dann sage ich einfach, komm. Die 1,5 Stunden machen wir jetzt. Ja, wir versuchen das seit 2-mal die Woche jetzt zu machen. Also, das läuft noch.
Sehr gut.
Ja, nächsten Freitag.
Also, durchhalten.
Ja, aufraffen.
Genau.
Außerdem hat dein Hohn geholfen.
Mein Hohn.
Dein Hohn und Spott.
Endlich mal was zu was nutze.
Ja, genau. So. Ja, hatten wir jetzt sind wir irgendwie komplett gerade. Naja, das war jetzt wichtig.
Genau.
Wir wollten heute ein bisschen über Spiele reden. Ich würde sagen, ja, gute, ne? Das von meiner Seite, warten wir mal ab.
Habe ich schon wieder Meckerlaune?
Nee, aber in kontroverse Laune.
Okay.
Ja, also. Frage der Woche, ja, ihr kennt das, sind wir zu zweit, gibt es keine Frage der Woche. So, das ist jetzt die Regel.
Ende.
ich hab noch mal ein Spiel dabei, das hatte ich ganz vergessen, als wir unsere Tellerrand-Folge gemacht haben. Da wollte ich eigentlich darüber reden, denn es ist ein digitales Spiel.
Mhm.
Gibt es auf Geräten, also Auf der Switch habe ich es gekauft und ich habe es auf ein iPhone gekauft. Also mobil gibt es das und Konsole und PC und wahrscheinlich überall. Ich weiß nicht, ob dann du davon
schon mal... Mario Party.
Bitte? Nee, Mario Party.
Dann ist es nicht Mario Party.
Mario Party gibt es nicht überall, richtig. Ich recherchiere nochmal. Also, die Geräte sind Android, iOS, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, 5, Windows, Xbox One und Series X und S. Also, fast überall die Linux-User schauen ein bisschen in die Röhre.
Wie meistens bei Spielen.
Hast du schon mal von dem Spiel Balatro gehört?
Nein.
Balatro ist eigentlich ein Karten. Also es ist halt sowas quasi wie Solitär am Computer. Das kennst du aber bestimmt, ne? Von ja. guten Windows-Zeiten Solitär und wie hieß er dann? Hearts.
Genau.
Wo man nie wusste als Kind oder als Jugendlicher, wie das funktionierte. Oder?
Genau.
Man irgendwelche Karten anklicken, die gehen dann irgendwie nach rechts oder nach links und dann kriegst du wieder welche und habe ich auch erst später gelernt. So, also Balatro, was ist das? Es ist ein du spielst alleine und versuchst, einen Highscore zu, zu knacken, indem du eine Hand hast mit Pokerkarten und versuchst halt jede Runde ein Blatt oder eine Pokerhand auszulegen. Dafür darfst du halt von deiner Hand, ich muss jetzt gerade mal gucken, wie viel man da überhaupt auf der Hand hat, ist eigentlich auch egal. Ich glaube 9 standardmäßig. Ich mach's mal kurz an hier auf den
Das ist ja teuer.
Es ist Software, René.
Ja, nein. In Anführungszeichen ist es teuer. Es scheint also keinen In-App-Purchase groß zu geben.
Genau, da gibt's eine lustige Geschichte dazu. Der Entwickler hat gesagt, dieses Spiel wird niemals über In-App-Purchases und niemals niemals anders monetarisiert werden als über einen Einmalkauf. Er hat sich das jetzt sogar in sein Testament schreiben lassen, dass wenn jemand irgendwie dieses Spiel hat, dass das immer ein Single-Purchase bleibt. Es wird niemals irgendwie so monetarisiert mit Schlumpfbären und was weiß ich werden, sondern einmal bezahlen,
das find ich,
du hast den ganzen Content, hast einfach alles da drin.
Das finde ich sehr, sehr sympathisch.
So, wie funktioniert jetzt dieses Spiel? Du ziehst 8 Karten auf deine Hand und dann spielst du halt Pokerhände. Dafür darfst du bis zu 5 Karten ausspielen. Mhm. Du kannst doch einfach nur 2 ausspielen, wenn du sagst, du spielst ein Paar aus, dann hast du halt ein Paar ausgespielt. Und dann gibt es dafür Punkte. Diese Punkte beziehen sich, jetzt wird es ein bisschen mathematisch, beziehen sich halt auf die Kartenwerte, also ein Bube zählt 10 Punkte, eine 9, 8 Punkte und ne, dann wird halt geguckt, welche Karten hast du ausgespielt, wie viele Punkte sind das. Die werden dann multipliziert mit dem Wert, den diese Kartenhand gibt. Das ist dann so ein Multiplier. Ne? Das ist dann halt, du spielst halt was aus, 2 Paare, also sind halt irgendwie 2 Buben. 2 Achten sind halt irgendwie 40 oder, nee, Moment, das sind 10, 20, 36 und das ist dann mal 2 für den Level 1 Wert dieser Kartenhand. Also du kannst die Kartenhände dann später noch ableveln, da kommen wir nämlich gleich noch zu. Und dann kriegst du halt Punkte dafür. Und du spielst halt immer in jedem Level spielst du ein Small Blind, ein Big Blind und ein Boss Blind. Also du musst halt immer 3 Level, am Ende zu jeder dritten Konfrontation oder Punkteaufgabe gibt es am Ende einen Boss. Die machen halt auch nochmal Dinge. Aber erstmal dazu. Also du spielst dann immer diese Kartenhände und die geben dann halt irgendwie Punkte. Wenn du denn fertig bist, kriegst du am Ende deiner Runde Geld. Kriegst du einen Geldbetrag ausgeschüttet. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie gut hast du gespielt. Also wenn du schnell irgendwie auf deine Punkte geforderte Punktzahl kriegst, so, keine Ahnung, am Anfang sind es irgendwie 300 Punkte. Wenn du noch ein paar Hände über hast, weil du hast eine bestimmte Anzahl von Händen, die du spielen darfst, dann kriegst du halt Geld. Und für dieses Geld kannst du dir Dinge kaufen. Denn dieses Spiel ist ein Roguelike Deckbuilder.
Okay.
Ja, nur halt mit einem Pokerset. So, was kann man sich da für Dinge kaufen? Kannst dir Booster-Packs kaufen. Das sind Blind-Packs. Du weißt halt nicht, was du kriegst. Da gibt es halt die Planeten-Decks. diese Planetendecks verbessern dir deine Hände, die du spielen kannst. Dann machst du halt nicht aus dem Two-Pair, was ein Multiplikator von 2 hast, das kannst du dann einmal aufleveln, sondern machst dann daraus eine 4. Oder mal 4. Also du levelst das quasi um einen Level nach oben, dann gibt halt diese Hand, wenn du die spielst, einen besseren Multiplikator für deine Punktekarten. Verstehst du?
Mhm.
Da musst du aber die richtige Karte finden. Also ne, du nimmst halt so ein Pack und da sind dann halt so 3 Planeten drin und dann musst du halt gucken, was zu deiner, also da steht dann halt drin, irgendwie Two-Pair wird aufgelevelt, Full House wird aufgelevelt und High Card wird aufgelevelt. Davon darfst du dann 1 aussuchen. Das ist halt so eine Sache. Mhm. Es gibt dann halt so Booster-Packs, wo du neue Spielkarten kriegen kannst. Bessere Spielkarten, die können dann noch wieder einen Effekt haben. So Effekt haben ist zum Beispiel, diese Karte wird 2-mal gezählt in der Wertung. Also zählt halt der Joker, der zählt halt Joker 10, Joker 10 und dann wird dann noch ein Joker, wenn da was drauf ist, nochmal gezählt. Quasi, dass der Punktewert höher kommt. Also der Punktewert sind die Chips. Also es gibt ja einmal die Chips und einmal den Multiplikator. So ist jetzt die Nomenklatur dafür. So. Da gibt es halt, da kannst du Karten kriegen. Du kannst dann bessere Karten kriegen, wo du halt mehr, wenn du die Karte ausspielst und sie wird gewertet, dass sie Geld generiert und so weiter. Dann gibt es Verbesserungskarten. Das sind die Arcanas. Die werden auch über ein Blind Pack gezogen. Diese Packs gibt es auch immer in 3 verschiedenen Stufen. Also in normalen, da sind 3 Karten drin. Dann gibt es die Jumbo Packs, da sind 5 Karten drin. Und es gibt die Mega Packs, da sind 5 Karten drin und du darfst jetzt 2 aussuchen.
Mhm.
Ja, noch dabei?
Ja, ich kann noch folgen.
Der Kern kommt, also noch der wichtigste Kern kommt nämlich jetzt erst noch. Du kaufst Joker. Joker sind so die Fähigkeiten, die passieren können. Also es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Joker es gibt, das hätte jemand nachgucken sollen. Könnte ich eigentlich auch machen, denn du kannst die auch freischalten. Aber Joker sind so, komme ich denn jetzt hier ins Hauptmenü? Ach, einmal. Du kannst bis zu 5 Joker haben. Standardmäßig gibt es auch noch Sachen, die sich ändern. Die Joker werden dann immer meistens getriggert, wenn am Ende. Also du hast diese Wertung, die halt hoch triggert und dann kommt halt der Joker. Es gibt halt einen Joker, der ist einfach plus mal 4. Also dann wird halt aus deinem Two-Pair, was wir vorhin bei 4 hatten, wird dann halt, da kommt dann noch ein plus 4 dazu. Ne, dann wird der Multiplikator hochgesetzt. Es gibt dann einen dekodierten oder einen Programmierfehler-Joker, der hat dann auch so eine ganz, der spielt einen Multiplikatorwert aus, der ist immer zufällig. Also es kann halt 0 sein, es kann halt plus 2 sein, es kann auch plus 20 sein. Und so weiter und so weiter. Dann gibt es, es gibt so viel Zeug dazu entdecken und so viel Strategien und das ist, ich habe es heute wieder 2 Runden gespielt, also und du versuchst halt irgendwie bis zu dem einen Boss zu kommen. Die Bosse geben, also die normalen Blinds, also die Big Blinds und die Small Blinds, da brauchst du nur einen Punktewert. Und die Bosse haben dann wieder eine Schwierigkeit. Zum Beispiel gibt es einen Boss, alle Herzkarten zählen einfach nichts. Da musst du dann zum Beispiel drumrum arbeiten. Das siehst du auch, welcher Boss kommt in den 3 Leveln. Musst du halt versuchen, irgendwie drumrum zu arbeiten. Es gibt einen Boss, die Nadel, der ist sehr beliebt. Der heißt nur, spiele nur eine Hand. Du darfst nur eine Hand spielen und dann musst du den Punktewert erreichen. Es gibt einen Boss, der Mund, glaube ich, heißt der, spiele nur eine Art von Händen. Also du spielst einmal irgendwie 2 Paare und dann darfst du den Rest dieses Kampfes, die restlichen 4 Hände, die du noch spielst, oder 3 Hände, immer nur 2 Paare spielen. Das ist denn manchmal tricky, wenn du es denn nicht auf der Hand hast. Da hast du halt die Möglichkeit, noch Karten abzuwerfen. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, dass du eine bestimmte Anzahl hast, du am Anfang, die zu erhöhen oder zu erniedrigen. Und es ist halt unglaublich viel da drin in diesem Spiel. Und ne, du hast ja gesagt, es ist teuer. Ich weiß gar nicht, was es jetzt auf iOS kostet. Ich glaube
9,99.
Ja, genau, aber die habe ich auf jeden Fall da schon irgendwie raus. Und auf der Switch hatte ich es, glaube ich, auch sogar einmal gekauft.
Wobei ich möchte sagen, 9,99 Euro sind jetzt nicht teuer im eigentlichen Sinne.
Ja.
Sondern es ist, man ist es nicht mehr gewohnt, oder das ist ja irgendwann mal so zugrunde gegangen, für Software Geld bezahlen zu wollen.
Ja, genau.
Ja, also 9 Euro finde ich nicht viel, ich finde das sehr gerechtfertigt, vor allem wenn du nicht mit Werbung oder In-App-Purchases gequält wirst.
Nein.
Was sich ja mittlerweile echt zur Seuche entwickelt hat.
Ich suche gerade, ob hier im Game Center, ob man da irgendwie rausfinden kann. Nee, geht los. Man da irgendwie seine
Spiele. Was ich gesehen habe, das gibt es zumindest auch auf Apple Arcade.
Mhm, genau, ja, da gibt es das auch. Also wenn du Apple Arcade-Kunde bist, kannst du das mal angucken.
Genau.
Es gibt da halt ganz viel freizuschalten und Zeug, und du spielst halt erstmal mit einem normalen Kartenset, Kartendeck. Ich spiele jetzt zum Beispiel mit einem Kartendeck, das besteht halt, also es sind 52 Karten immer, das besteht im Moment nur aus Peaks und Herzen. Ne? Da spielst du dann halt andere Taktiken. Da spielst du dann meistens nur Flush. Also Flush sind ja halt 5 von einer Farbe. Und das hast du halt bei 2 Farben dann relativ oft auf der Hand. Und darauf kannst du dann Strategien halt aufbauen. Du kannst dann halt, nimmst dann halt Joker rein, die dich halt dafür belohnen, dass du Flushes kriegst. Diese Joker kriegst du halt nur aus dem Shop. Da musst du halt gucken, dass du da rankommst und so. Und ja, es ist total viel, aber es ist auch ein richtig gutes Spiel. Und ich spiele es mittlerweile ohne Ton, aber wenn du den Ton anmachst, klingt das ganze Ding wie eine Spielhalle. Und diese, und diese, also das, die, wenn die Joker triggern und die Karten werden ausgespielt und die Punkte zählen hoch. Und du hast dir jetzt ja bestimmt Screenshots angeguckt, da siehst du ja diese Punktewertung, da wo 40 mal X2 steht. Wenn du diesen Punktewert mit einer Hand oder deine Hand schon diesen Punktewert überschreibt, dann fängt das so an zu brennen und so, dass du das das fühlt sich halt so gut an und du hast gar kein schlechtes Gewissen. Du hast halt einmal diese 10 Euro oder jetzt bei Apple Arcade, wenn das da irgendwie drin ist. Es ist am Anfang wahrscheinlich ein bisschen überwältigend, weil du nicht genau weißt, wie habe ich das zu spielen. Ne, wie muss ich? Aber da muss man halt so ein bisschen mal reinkommen, aber das ist so ein gutes Spiel. Und ja, da wollte ich noch mal drüber reden, weil mich das halt die letzten Monate so flashte. Und ich habe da wirklich am Anfang auch erst vorgesessen und gesagt, wie soll man denn hier irgendwelche Strategien aufbauen? Aber man hat immer noch, dann kommt so ein Joker in den Shop, dann denkt man so, ach, vielleicht kann ich mir darum was bauen oder mir irgendwie so diese 5 Joker so zusammenbasteln, dass die möglichst viele Punkte geben. Das ist auch, es kann auch so sein, dass wenn deine Punktewertung so weit hoch geht, dass da mit 10er-Potenzen gearbeitet wird als Punkteanzeige. Das habe ich zwar noch nicht geschafft, aber ich habe das schon gesehen. Das ist dann auch so, ich glaube, der erste Boss, da musst du 100.000 Punkte schaffen. Also kannst du dir überlegen, du fängst halt mit 300 an, wie das dann halt so nach oben eskaliert. Das fühlt sich halt so gut an. Und auf ein iPad kannst du das wohl auch sehr gut spielen. Also ich spiele
ja, halt das klingt gut.
Auf ein iPhone. Hast du Apple Arcade?
Ja.
Ja, dann schau dir das mal an, bitte.
Mach ich.
Balatro. Und ja, der Entwickler ist auch, das Spiel war jetzt auch irgendwie bei den Game Awards mit nominiert für Game of the Year. Der Entwickler ist nicht bekannt, oder der möchte nicht in die Öffentlichkeit treten auch. Das ist, also er hat gesagt, nö, hat sich da halt vertreten lassen.
Ja.
Aber es ist so gut. Und wie gesagt, es sind halt 10 Euro, aber die sind es auf jeden Fall wert.
Dann seien ihm diese 10 Euro auch gegönnt.
Ein Roguelike Deckbuilding-Game digital. Aber ich glaube schon, dass da einige Hörer, wenn die davon noch nichts gehört haben, sich das mal wirklich anschauen sollten und dann könnten die.
Da musst du vielleicht noch ganz kurz erklären, was ist denn überhaupt Roguelike?
Ach so, Roguelike ist, du machst so, ich jetzt sage Runs, ist das ja auch schon. Du machst einen Spieldurchlauf, bis du irgendwann scheiterst. Also du spielst ein Spiel und scheiterst irgendwann. Also du spielst Doom und stirbst irgendwann. Oder Rogue war ja ursprünglich so ein ASCII-Spiel, glaube ich sogar, ne? Da kommt es ja ursprünglich her.
Mhm.
Und Roguelike, und während deines Runs oder während deines Durchlaufs, wenn wir jetzt bei Doom bleiben, Du kriegst am Anfang eine Waffe, dann findest du eine Schrotflinte oder eine Maschinenpistole und dann darfst du dich entscheiden, nehme ich jetzt dies oder das? Und dann machst du damit weiter und dann findest du wieder, also du wirst halt während eines Durchlaufs besser, bis halt irgendwann der Punkt kommt, bis du scheiterst. Der ist halt bei so einem Rogue-Spiel eingebaut, dass du irgendwann scheitern musst. Und dann für das nächste Spiel fängst du wieder von vorne an. Also es gibt da Rogue-like und es gibt da verschiedene Begriffe auch. Das kommt ja alles so aus der Computerspielszene auch. Rogue-like, es gibt ja Rogue-likes und Rogue-lights. Rogue-lights sind nochmal ein bisschen anders. Da nimmst du nämlich Sachen noch aus deinem ersten Durchlauf, kannst du mitnehmen, um deinen zweiten Durchlauf zu vereinfachen. Das sind die Rogue-lights. Und Rogue-like ist halt, du nimmst eher weniger mit, wie gesagt, du schaltest hier so ein paar Joker frei, dass du mehr Joker kriegst, mehr Auswahl hast. Das ist das, was du hier freischaltest. Soweit, du kanntest aber den Begriff, ne?
Ich kannte den, ja.
Okay.
Gut. Ja, es sind halt im Endeffekt wieder diese Spiele, die du immer wieder von vorne anfängst und du wirst halt dadurch besser, dass du das Spiel kennst.
Quasi wie ein Brettspiel.
Ja, im Endeffekt, ich sag jetzt mal ganz abstrakt, Time Stories wäre auch ein Roguelike gewesen. Du spielst es, scheiterst irgendwo und startest wieder von vorne. Kannst aber mit deiner Erfahrung, die du gesammelt hast, deinem Wissen, das Level besser schaffen und kommst dann wahrscheinlich beim zweiten Run weiter.
Aber bei Time Stories hast du ja ein Ende.
Ja.
Ist jetzt Haarspälterei, so von wegen. Aber das Time Stories ist, glaube ich, ein guter Vergleich auch in der Brettspielszene. Gut, also Balatro, wir haben ein bisschen was für Kartenspiele. Klassische, ja, so klassisch ist es gar nicht, aber es ist halt so, auch wieder so ein Spiel so, ey, da ist noch nie einer drauf gekommen, warum eigentlich nicht so, ne? Es ist, und jetzt gibt es halt diese Balatro-Klone halt bei Steam auch überall, das gibt es halt jetzt.
Okay, ja.
Was hatte ich denn da gesehen? Es gab's das irgendwie mit Mau Mau oder irgendwie, ach, was weiß ich. Also, es ist, also bleibt dabei Balatro. Ja. So, hast du was Gutes oder was Schlechtes?
Ich habe was Gutes. Und ich bin da mal auf das Roguelike eingegangen, weil das Spiel, was ich jetzt ein bisschen vorstellen werde, ist auch ein bisschen Roguelike. Denn man kann es auch in, oder man muss es wahrscheinlich in mehreren Spieldurchläufen spielen. Aber bevor ich jetzt da zu viel rumschwafel, und zwar rede ich über Soul Raiders. Da hatte ich vor ein paar Sendungen schon mal drauf gesprochen, dass das angekommen ist hier und dass das, ja, ein Dungeon Crawler ist es nicht. Ich weiß gar nicht, wie man es genau nennen sollte, aber es ist auf jeden Fall das Spiel, was ich mal gesprochen hatte von Marc André, wo ich auf der Messe auch mal so ein Gespräch mit ihm hatte und damals auch einen Prototypen zugeschickt bekommen hatte. Und das ist jetzt vollkommen überproduziert bei mir angekommen. Es sieht aus wie ein riesiges Buch, gefühlt 5 Tonnen schwer. Das Gewicht kommt aber nicht durch Plastikminiaturen, sondern tatsächlich durch Karten. Im Endeffekt ist es auch ein Abenteuer-Dungeon-Crawler-Hybrid, wo wir in einer Fantasy-Welt unterwegs sind. Jeder übernimmt die Rolle eines Helden. Dieser Held wird durch Attribute dargestellt, aber hauptsächlich durch Karten, die er hat. Und die Karten haben alle einen Zahlenwert von 1 bis 5, glaube ich, und werden dafür benutzt, um bestimmte Proben, nenne ich es jetzt mal, zu schaffen. Zum Beispiel, wenn ich jemanden angreifen möchte, muss ich Karten im Wert von 6 ausspielen. Diese Karten haben aber nicht nur diesen Zahlenwert drauf, sondern die haben auch noch einen Bonus, den sie geben können. Wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Karte ausspiele zum Kämpfen, gibt die mir plus 2 Bonus. Dann zählt sie also nicht nur 5, wie auf der Karte oben aufgedrückt ist, sondern 8, weil sie mir noch plus 3 Bonus gibt. Oder der Bonus ist, für jede Karte, die ich ausspiele, kriege ich nochmal plus 1. Oder für jede weitere Angriffskarte, die ich spiele, kriege ich nochmal plus 2. und so weiter. Also es gibt verschiedene Boni, wie die Karten aufeinander abgestimmt sind. Aber alles sehr, sehr simpel. Tatsächlich, da steht eine Zahl drauf, das ist der Hauptwert, den die Karte hat. Und dann steht noch drauf, wofür kriege ich einen Bonus, wenn ich diese Karte ausspiele, für welche Aktion. Das ist so dieser Kartenmechanismus. Und dann spiele ich auch, ich ziehe am Anfang der Runde 4 Karten, spiele die Karten alle aus und dann ziehe ich 4 neue Karten und dann geht es weiter. Wenn der Kartenstapel leer ist, ziehe ich es wieder auf, kann zwischendurch auch sogar neue Karten dazu gewinnen, also dass ich in Anführungszeichen stärker werde. Das ist tatsächlich der ganze Mechanismus, dadurch werden alle Sachen gemacht. Es wird darüber behandelt, die Bewegung, wenn ich mich also auf dem Spielfeld bewegen möchte. Darüber wird abgehandelt, wenn ich irgendwelche Aktionen auf dem Spielfeld machen möchte, weiß ich nicht, ein Tor zum Beispiel aufmachen, muss ich die Karten dafür abgestimmt, zum Beispiel gibt 5 Punkte muss ich abwerfen, um das Tor aufzumachen. Ja, das kann ich jetzt mit den ganz normalen Karten machen oder ich habe halt Karten, die mir irgendeinen Bonus dazu geben. Das Ganze ist auf großen, na sag mal, doppelte Postkartengröße ungefähr, Spielkarten, wo das abläuft, ist jedes Mal ein Ort. So wie was bei Time Stories, deswegen auch nochmal der Vergleich auch war, da hatte ich auch mal einen Ort. Mhm. Und da konnte ich auch verschiedene Sachen machen. Hier ist das jetzt, bei Time Stories waren das ja mehrere Karten, die diesen Ort abgebildet haben. Hierbei ist es jetzt tatsächlich nur eine große Karte, wo da ist eine Tür, da musst du 5 Bewegungen für ausgeben, da ist eine Treppe nach oben, da musst du 8 Bewegungen für ausgeben.
War das bei dem Destinies war das auch so ähnlich, ne? Wo du so Karten hinlegst und dann hast du da so verschiedene Orte drauf. Dieses Hybridspiel.
Genau, da ist es aber jetzt hier, also bei Destinies war ja auch, da legst du eine komplette Landschaft irgendwie aus, die Karten hängen alle zusammen. Hier sind die Karten einzeln. Also es ist so ein bisschen wie so ein Choose-Your-Own-Adventure-Style. Sag halt, ja, hier von der Karte kommst du und auf Karte 55, dann legst du Karte 55 hin. Die sind aber jetzt nicht so, dass wenn du sie zusammenlegst, ein komplettes eigenes Bild ergeben, sondern jede Karte ist für sich. So, und dann kannst du halt, dann musst du halt nach und nach diese Karten aufdecken, du musst Gegner bekämpfen und du hast in jedem Szenario, hast du gesagt, es gibt einen, das heißt da einen roten Stern, das ist also dein Hauptziel, deine Hauptquest, die du erreichen musst. Die weißt du am Anfang nicht, was deine Quest ist oder das Hauptziel ist. Das ist halt der rote Stern und dann gibt es noch schwarze Sterne, die du einsammeln kannst, die dein Ergebnis in Anführungszeichen am Ende verbessern. So läufst du halt durch diese Location durch, versuchst die einzelnen Orte zu erkundschaften, triffst immer wieder auf Monster und stirbst dann im Zweifelsfall, wenn du es nicht geschafft hast, den roten Stern zu finden und musst dann wieder von vorne anfangen. Mhm. Ja, Roguelike, da haben wir es.
Wir haben uns nicht abgesprochen.
Nein, wir haben uns nicht abgesprochen, deswegen fand ich es auch sehr spannend, deswegen wollte ich diesen Begriff nochmal aufgreifen. Ja, und jetzt hast du natürlich, jetzt weißt du, okay, wenn da an dem Ort, dann passiert das und das und da war nicht der rote Stern, dann gehst du halt weiter und versuchst die nächsten Orte aufzudecken. Ne, und dann passieren auch Sachen, du kriegst Hinweise, oh, geh bloß nicht dahin oder du kriegst noch Leute mit, die dann was für dich machen können. Und so verläuft quasi das ganze Spiel. Du musst Karten ausspielen, um dich zu bewegen. Punkt 1, der recht positiv ist, du hast sehr, sehr wenig Micromanagement. Normalerweise bei diesen Spielen hast du ja, der Held hat Lebenspunkte, dann hat er irgendeine Rüstung oder bliblablub, alles Mögliche. Hier ist es so, alle Spieler, das ist ein kooperatives Spiel, spielen gemeinsam und es gibt eine Lebenspunktleiste für alle.
Okay, ja.
Na, also du hast, da sind dann, weiß ich nicht, 30 Lebenspunkte drauf. Und egal, wer jetzt den Schaden kriegt, ist es nicht nur, ah, dann kriegst du den Schaden oder dann sterben wir, sondern alle kriegen den. Als Gruppe wird der Schaden aufgeteilt. Und wenn du auf deinem Lebenstableau einmal quasi rum bist, dann kriegen deine Helden Stress. Und dann darfst du am Anfang der Runde weniger Karten ziehen. Das darfst du insgesamt 3-mal machen. Nach dem 4. Mal bist du quasi tot. Und du ziehst am Anfang der Runde immer weniger Karten, sodass du weniger Optionen und weniger Punkte auch auf der Hand immer hast. Aber dadurch hast du halt kein, ich muss mich hier irgendwie, du darfst nicht vorgehen, weil dann könntest du sterben oder sonstiges. Nee, alle haben gemeinsam einen Pool an Energie und wenn der für alle aufgebraucht ist, dann ist das Spiel einfach vorbei. Macht's vom Handling her sehr, sehr einfach.
Thematisch wahrscheinlich natürlich Banane so ein bisschen, oder? Stört dich das?
Nö, stört mich dabei oder, tatsächlich oder, sehr wenig.
Oder ist es halt einfach so, okay, die Gruppe hat jetzt diesen Lebenswillen oder man könnte es ja auch so irgendwie verkaufen, so, ne? Also,
ja, wenn man es jetzt versuchen will, thematisch zu verkaufen, kann man das so machen. Aber da ist es tatsächlich, es wird dadurch sehr, sehr einfach. Ja. Also vom Handling, es nimmt unheimlich viel Handling weg, ne?
Verstehe ich. Also ich verstehe schon, woher das kommt. Und das ist, ich sehe auch, warum du das Spiel gebackt hast. Also diese Zugänglichkeit ist, glaube ich, jetzt auch so ein Punkt für dich, wo diese Dungeon-Crawler dürfen nicht komplexer sein des Komplexitätswillens so ungefähr, sondern hier wird ja wahrscheinlich der Fokus eher auf die Geschichte gelenkt, vermute ich jetzt mal, oder
weiß nee, ich nicht. Nee, gar oder, nicht so sehr.
Oder Exploration. Das hatte ich am
Anfang auch erst gedacht. Ja, es ist tatsächlich, naja, ich gehe mal kurz weiter, was das Ganze ermöglicht, also was das noch zusätzlich ermöglicht, dieses, wir haben zum Beispiel nur eine Lebenspunktleiste ist. Du hast manchmal in so Spielen so die Möglichkeit, oh, jetzt ruhen wir uns erstmal irgendwo aus, uns passiert ja nichts. Hier ist es so, am Ende der Runde verlierst du einfach auf der Lebenspunktleiste Lebenspunkte.
Ja.
Sprich, das ist ein Motor, der dich voranpusht, der sagt so, wenn du nichts tust, stirbst du einfach. Also geh vorwärts. Ja? Genauso wie es ein Motor ist, wenn du auf einer Karte bist, gibt es am Ende immer, also auf so einem Ort bist, wird am Ende immer geguckt, der Ort hat irgendeine Reaktion. Er kann zum Beispiel das Gefahrenlevel hochstufen, also so eine Alarmsirene quasi. Dann wird es schwieriger, da kommen härtere Monster. Oder es kommen so random Monster vorbei. Ja? Mhm. Sprich, du musst, das Spiel zwingt dich, in Bewegung zu bleiben, nicht stehen zu bleiben und zu sagen so, okay, jetzt regenerieren wir uns und überlegen uns erstmal was, sondern du musst weitermachen. Weil sonst kommt wieder ein Monster und noch eins und noch eins und noch eins. Das macht's, es erhöht den Druck und dadurch aber auch die Spielgeschwindigkeit. Bleibt auf einem hohen Level und flacht dann nicht sonderlich ab. Das ist halt durch diese ganz simple Mechanik, ne, du kriegst einfach Schaden. Dann hast du halt auf diesem Gruppentableau auch so diesen Gefahrenlevel, das wird, wo ich sagte, da kann die Gefahrenstufe kann erhöht werden, wo du dann nicht am Ende der Runde nur 2 Schaden kriegst, sondern wenn du zu weit oder zu viel Alarm auslöst, kriegst du jede Runde 3 Schaden. Und es kommen mehr Monster. Erreichst du Level 4, kommen noch mehr Schaden und noch mehr Monster. Ja, sprich, es wird immer ein entsprechender Druck aufgebaut und das ist aber auch was du halt versuchen musst, klein zu halten. Du musst es versuchen zu managen. Du sagst, okay, wenn ich jetzt auf der Karte stehen bleibe, auf diesem Ort, dann wird hier so eine Alarmsirene ausgelöst, mein Gefahrenlevel steigt. Dadurch gehe ich da in die nächste Stufe, dann kommen wieder mehr Monster, muss ich also vermeiden. Ganz, ganz simpel gemacht, ganz, ganz einfach, aber du musst halt schauen, wie gehst du damit um. Auch schön und einfach sind halt einfach Kämpfe. Monster haben jetzt nicht 20 verschiedene Statuswerte. Die haben eine Spezialfähigkeit. Ne, also zum Beispiel, sie folgen dir immer. Wenn du versuchst, von denen wegzulaufen, folgen sie dir hinterher. Oder sie verhindern, dass du den Ort verlassen kannst überhaupt. Ne, oder sie sagen, ich bin Prioritätsziel. Bevor du die Großen angreifst, musst du immer den kleinen Goblin zum Beispiel erst wegschlagen. Na, der schützt sich. Das sind so ganz einfache, einfach mit Symbolen Spezialfähigkeiten. Ansonsten haben die nur Schildwerte auf ihren Karten. Das sind manchmal ein Schild und bis zu 4 oder so. Und da sind Zahlen einfach nur drauf. Und du musst jetzt mit deinen Handkarten, musst du zum Beispiel, um ein Schild wegzumachen, die benötigte Anzahl an Punkten auf deinen Karten ablegen. Dann wird der Schild weggenommen oder quasi damit machst du ihm einen Schaden und wenn er dann keine Schilde mehr hat, wird die Karte abgelegt. Wenn du jetzt aber sagst, du hast ein Monster, das hat jetzt 3 Schilde und du schaffst es, die ersten 2 wegzumachen, bleibt noch eins übrig, bleibt das Monster vor dir liegen und wenn das Monster dran ist, macht es einfach für jeden nicht besiegten Schild einen Schaden.
Ah, okay.
Also auch nicht, die haben irgendwelche komplizierten Werte oder sonstiges. Das ganze Spiel lebt davon, dass es sehr, sehr runtergebrochen und sehr, sehr simpel gehalten ist. Es ist nicht großartig kompliziert. Was einfach die Zugänglichkeit und auch das Erklären von den Regeln unglaublich einfach ist. Auch das Regelwerk an sich ist nicht groß kompliziert. Natürlich gibt es wieder hin und hier und da wieder kleine Sachen, die dann das Ganze wieder etwas komplizierter machen. Aber so die Grundmechanik ist relativ simpel gehalten. Und das haben wir jetzt halt am Wochenende, so das erste Kapitel, haben wir da mal durchgespielt. Das haben wir tatsächlich dann in 3 Durchläufen auch geschafft. Wir haben nicht alle, in Anführungszeichen, von den Neben-Side-Quests lösen können. Aber wir waren ganz gut dabei und haben sogar tatsächlich noch Sachen, wo wir sagen, da sind wir gar nicht hingekommen. Da waren wir gar nicht, weil du hast gar nicht die Zeit, alles zu erkundschaften.
Also dir gefällt es?
Mir gefällt es.
Weil es so runtergebrochen ist? Also
Die Gesamtmischung passt halt dabei.
Ich sehe jetzt wahrscheinlich aber auch Spieler, die sagen, aber wahrscheinlich ist mir das zu simpel.
Ja, bestimmt. Ne? Du findest jetzt hier kein strategisch hochwertiges Spiel, wo du sagst, so, oh, da kannst du mit den verschiedensten Taktiken. Es ist halt tatsächlich eher so dieses, du läufst halt so weit du kommst, scheiterst wahrscheinlich beim ersten Mal und guckst halt beim zweiten Mal. Aber da möchtest du ja auch nicht, dass jeder Durchlauf 4 Stunden dauert.
Ja. Also ist halt wahrscheinlich so für deine Spielsituation oder deine Spielumgebung oder Spielgruppen so wahrscheinlich gerade ein guter Punkt. So, ne? Du möchtest so ein bisschen Exploration haben, so ein bisschen, ne? Aber da soll dann halt nicht 4 Stunden dauern mit großem Aufbau und
genau, und es ist halt jetzt nicht, dass du, wie gesagt, dieses Micromanagement fällt halt komplett weg. Ne? Diese Helden sind sehr, sehr simpel, die bestehen aus einem Stapel Karten. Und was sie noch haben, sind 2 Eigenschaften. Ne? Der eine kann halt, hat halt ein Stärkesymbol drauf, dann kriegt er einfach +2 bei so Stärkeproben. Der andere hat ein Auge, das ist bei so Wahrnehmungsproben. Ne? Das ist aber auch wieder so, so simpel, dass es fast keine Auswirkung hat, welchen Bonus du da in diesen Aktionen bekommst. Ne? Also, die große Stärke bei dem Spiel liegt definitiv drin in dieser Simplizität, die es hat, weil es nicht groß mit irgendwelchen Miniaturen, es hat Miniaturen, ja, aber ich glaube in der Basisvariante, ich habe diese Deluxe-Variante, in der Basisvariante sind es glaube ich Pappaufsteller, funktioniert damit genauso.
Ja. Hast du das auf Deutsch?
Das ist auf Deutsch, ja.
Okay, krass. Ich habe gerade auf der Website gesehen, dass es auch auf Deutsch gibt, also Kickstarter-Campaign war Juli 21.
Genau, das hat etwas länger gedauert.
Ja, würde mich wahnsinnig machen. Aber ich gucke.
Ja, man denkt ja irgendwann nicht mehr dran. Und
genau,
denkt,
huch, kommt nochmal ein Update hier.
Kommt so eine Paketankündigung? Ja, du kriegst gerade ein Paket. Oh, was ist es denn?
Das hab ich bestellt.
Ja.
Aber ist doch ganz cool, wenn das eigentlich dir jetzt so gefällt.
Ja.
Es erinnert mich so ein bisschen an Seven's Continent. So mit diesen Karten und da sind doch...
Ja.
Ja, wahrscheinlich ist... Ne, ich kenne ja beide Spiele nicht, deswegen ist das jetzt so gerade meine Assoziation. Nein.
Wie gesagt, was halt anders ist, ist auch definitiv anders, ist diese Orte sind halt wirklich selbstständig oder eigenständig. Die sind nicht, dass sie so zusammenhängendes Bild ergeben und ich kann ja auch noch ein paar Negativpunkte aufzählen.
Das ist bei Arkham Horror, da sind die doch auch nicht. Da legst du die doch auch so bei dem Kartenspiel. Legst du doch die Orte.
Ja, da sind sie aber zumindest räumlich enger beieinander.
Okay.
Hier bei dem Spiel ein Negativpunkt. Du brauchst viel Platz auf dem Tisch.
Nee, das ist ja beim Dungeon Crawler jetzt ja auch.
Nein, du brauchst viel mehr Platz auf dem Tisch. Weil so ein Kapitel besteht mal so aus 30 von diesen Karten.
Okay. Mhm.
So. Und so, dass wir stellenweise tatsächlich hingehen mussten und sagen, okay, wahrscheinlich werden wir in diese Bereiche jetzt nicht mehr gehen. Wir räumen jetzt hier mal die Karten ab.
A5-Größe ist das ungefähr, ne? Weil du sagst doppelte genau. Postkarte. Ich glaube, das ist dann so, wie ich sie jetzt so sehe, so ein halbes DIN A4-Blatt.
Ja, ich weiß nicht, ob es genau A5 ist, ob es ein DIN-Maß ist, aber so um den Dreh rum. Und das nimmt halt, vor allem, da du ja kein zusammenhängendes Bild hast, ist es ja nicht so, dass du sagen kannst, okay, du legst die Karten schön eng aneinander und dann gibt es ein Bild. Nein, es gibt halt, aus einer Karte gibt es halt nicht nur 4 Auswege, sondern stellenweise 5.
Scheiße.
Also du sortierst, also dann versuchst du die irgendwie aneinander zu sortieren, damit du sagen kannst, okay, von dem Raum komme ich in den Raum. Dann hast du aber, von dem kommst du auch dahin. Und bei der Karte ist es so, da ist es angedeutet, du kletterst aus dem Fenster und kommst dann an einen ganz anderen Raum hin, wo du von dem du aus, aber sonst in die andere Richtung nicht hingehen kannst. Das wird dann relativ schnell unübersichtlich, was die Bewegung angeht. Da musst du immer gucken, okay, hier die Karte. Okay, in die Kellergewölbe, da waren wir jetzt, haben wir alles ausgekundschaftet. Da gehen wir jetzt erstmal nicht zurück. Die räumen wir mal ab und machen jetzt Platz für die oberste Etage.
Ja.
Das ist so ein bisschen schwierig beim Handling. Wäre zum Beispiel ein Negativpunkt. Ein anderer Negativpunkt wäre zum Beispiel, dass jetzt sich auch die Charaktere nicht so unterschiedlich anfühlen, wie sie einem Glauben machen wollen. Mhm. Weil die Charaktere ja hauptsächlich aus diesen Zahlenkarten bestehen. Na, da ist die Verteilung vielleicht stellenweise ein bisschen anders. Der andere kann sich vielleicht ein bisschen schneller bewegen, dafür der andere ein bisschen besser kämpfen. Da du aber grundsätzlich alle Karten für alles einsetzen kannst, und so auf die Bonis waren wir jetzt so, zumindest im ersten Kapitel, nicht so angewiesen. Haben sie jetzt nicht so unterschiedlich gespielt. Vielleicht ändert sich das noch im Laufe des Spiels, wenn man so mehr Karten freigeschaltet hat, um den Helden verbessert hat. Aber du hattest jetzt nicht das Gefühl, du spielst jetzt zwei komplett unterschiedliche Charaktere, die was komplett anderes können.
Ja, die waren schon sehr ähnlich. Das System dann wahrscheinlich auch zu wenig.
Genau, das bietet das System nicht.
Ja. Klingt jetzt ja aber nicht ganz so schlecht bei dir.
Nein.
Außerdem sieht das Buch schon ganz geil aus. Ganz cool aus.
Ja, diese Deluxe-Box ist etwas überproduziert.
Passt sie in dein Kallax-Fach?
Nein.
Ach, das ist schlecht. Ich dachte, das wäre dann so die Höhe wenigstens. Naja.
Ja, ich weiß, ich habe es nicht stehend, traue ich mich nicht hinzustellen.
Dann ach so. Wenn man so ein Spiel hinstellt und du hörst genau.
Oh, nein, alles ist in Kartons und in Kästen einsortiert. Da fliegt nichts frei in der Box rum.
Okay, da kannst du es ja hinstellen.
Ja, die Kartendecks haben auch, also die Charaktere haben alle ihre eigene Kartenbox. Ah, noch ein Negativpunkt. Bei so einem überproduzierten Spiel, wo das mit viel mit Karten, denkst du als erstes, ich sleeve meine Karten. Dann passen sie aber nicht mehr in die Deckboxen.
Oh, rein. Das hasse ich. Ich hasse das. Also, ja, das ist scheiße. Na? Also,
das ist doof.
Ich habe mir am Wochenende Fischen das zweite Mal gekauft, habe gedacht, jetzt sleeves es mal. Habe ich so 5 Karten gesleeved, habe gedacht, scheiße, passen dann gar nicht mehr in die Schachtel. Also von der Breite her nicht. Von der Höhe kannst du es ja meistens immer drücken, ne? Dann machst du halt, weil da ja Luft drin ist, aber. Man sollte da vielleicht, gerade bei Kickstartern sollten die eigentlich drauf achten, dass die da gesleeved, weil das ist ja dann doch schon ein bisschen mehr Geld wie irgendwie 14,50 Euro.
Ja.
Also, ja.
Nein, verstehe ich auch nicht.
Ja, ist schade. Insert raus und alles so reinschmeißen.
Nee, so ah.
Das wolltest du nicht hören. Das war Soul Raiders, ne? Wie hieß er? Soul
genau.
Raiders.
Soul Raiders, der Autor ist Marc André und der Verlag ist One for All.
One for All. Okay.
Ist auch hier bisher ihr einziges.
Gibt's da irgendwie noch, also Kickstarter haben ja dann immer so die Angewohnheit, ach, es gibt denn hier noch eine Box mit noch mehr Leveln und mehr Charaktere und
Nee, du kannst wählen zwischen der Deluxe-Variante und der Retail-Variante dann.
Mhm.
Und das war's.
Das ist ja eigentlich auch sehr also für mich als Normalkunde, nicht so Crowdfunding-Experte, finde ich das eigentlich auch sehr zugänglich.
Ja, definitiv.
ich hatte jetzt irgendwie auch, bin mit einem Euro in einen Kickstarter mit reingegangen, da denke ich mir auch so, ich weiß gar nicht, was ich will. Ich gehe erstmal mit einem Euro rein und überlege mir das denn. Und wenn der Pledge Manager dann aufgeht, aber das ist dann auch wieder so, nimmst du jetzt den Gameplay-Pledge oder den All-In-Pledge oder den ich kaufe alles von diesem Verlag, was noch rauskommt, plätscht. Hast du die mal gesehen? Die sind ja auch sehr lustig.
Irgendwie sexuell. So Lifetime.
Alles, was Abo. Der Verlag jemals rausbringt, kriegst du kostenlos oder irgendwie sowas. Auch irgendwie absurd. Aber ja. Gut, aber ist doch schön, dass das dir gefällt. So, ich habe auch noch ein Spiel, wo auch Spielmaterial in Boxen ist. Denn jeder Spieler bekommt eine Schatzkiste, wo die Juwelen der Familie drin oder die Juwelen drin sind und ein Erbstück. Und es geht darum, dass sie für die Krone kämpfen. Es geht um das Spiel Für die Krone. Das ist, ich habe da harte Challenger-Vibes, glaube ich, dass dieses Spiel durchaus polarisieren könnte. Und ich habe es auch schon live erlebt, dass es durchaus polarisiert. Aber worum geht's in dem Spiel? Also, jeder Spieler, ihr seid irgendwie ihr seid so eine Familie und ihr möchtet am Ende die meisten Juwelen haben. Ne? Ganz einfach. Wer am Ende die meisten Juwelen hat, ist der neue König, weil der König gestorben ist oder was weiß ich. Das ganze Thema ist dann auch mit so anthropomorphen Tieren umgesetzt. Also, keine Angst, hier sind nicht irgendwelche Menschen irgendwie, sondern es gibt Frösche, es gibt Füchse, es gibt Waschbären, es gibt Biber. In Mittelaltergewändern. So, was ist dieses Spiel? Dieses Spiel ist eigentlich ein Deckbauspiel. Du baust dir quasi dein eigenes Deck auf von Tierkarten. Denn wenn du dran bist, kaufst du eine Tierkarte aus einer Auslage. Da gibt es verschiedene Wertigkeiten, die kosten unterschiedliche Sachen. Und du kaufst halt so eine Karte. Und diese Karte steckst du in ein Sleeve von deiner Familie. Das Spiel kommt mit Sleeves. Mhm. Die zeigen halt an, diese Karte gehört jetzt der blauen Familie oder die gehört blau. Dann nimmst du diese Sleeve und legst die auf einen gemeinsamen Stapel. Das machen alle am Anfang zwei Runden. Also jeder steuert erstmal quasi in diesen gemeinsamen Stapel zwei Tiere dazu bei. In diesem Stapel liegen zwei Ereignisse drin für die erste Runde. Dann, wenn das alle getan haben, wird dieser ganze Stapel gemischt und nacheinander aufgedeckt. So wie bei Challengers. Ne? Mhm. Dann wird halt aufgedeckt, okay, hier ist der pinke Frosch. So, und dann haben diese Tiere verschiedene Effekte. Wie gesagt, es geht erstmal darum, möglichst viele Juwelen in deiner Schatzkiste zu behalten. Weil die zählen am Ende Siegpunkte. Es gibt auch noch Geld als Währung. Brauchst du halt auch. Und da muss man halt gucken, dass man da irgendwie rankommt oder das den Gegnern abluchst. Also, was machen diese Kreaturen? Wenn jetzt zum Beispiel der Frosch könnte jetzt sagen, ey, ich nehme jetzt einfach ein Geld. Dann ist die Karte abgehandelt, dann wird die nächste Karte aufgedeckt. Was gibt's noch für Aktionen? Du könntest einfach aktiv zu einem Spieler sagen, ey du, schmeiß mal einen Rubin aus einer Schatzkiste weg. Denn dieses Spiel ist sehr konfrontativ und sehr emotional. Da steuert das drauf zu. Also, entweder kriegst du Geld oder du musst jemanden Rubine abgeben oder Juwelen. Es gibt Karten, wo du Juwelen bekommst. Es gibt Karten, da kannst du Waschbär-Diebe austeilen. Das sind so Waschbär-Tokens. Die legst du halt einfach zu einem Spieler dahin. Und wenn eins dieser Ereignisse auftaucht, am Anfang gibt es zwei Ereignisse, das sind immer die gleichen, die Startereignisse. Es gibt eins, wo halt geguckt wird, wer hat die meisten Waschbären vor sich liegen. Wird halt geguckt, wer hat die meisten. Du hast drei, ich habe zwei. Du musst jetzt zwei Juwelen abgeben und dann schmeißt du deine Waschbären auch ab, die anderen bleiben liegen und dann geht's weiter. Und so werden halt deine Juwelen auch schnell weniger. Das andere Ereignis bezieht sich noch auf eine Leiste, die es unterhalb des Spielplans oder auf dem Spielplan gibt. Da gibt es so, das ist die Einflussleiste. Das wird zwar über Bilderrahmen geregelt, könnte aber auch über Marker geregelt sein. Da sind halt die Bilderrahmen der Familie und da wird halt geguckt, wer ist am weitesten oben, wer ist am weitesten unten. Diese Dinge kannst du beeinflussen. Da gibt es irgendwie 9 Felder. Da sind halt so Klötze drauf. Und die kannst du halt auch über Karten beeinflussen. So kommt der Biber oder sowas mit dem Bilderrahmen-Symbol, dann darfst du einen Bilderrahmen auf das nächste freie Feld verschieben. Das kann deiner sein, das kann aber auch ein anderer sein. Wenn du halt das Spiel zu 5 spielst und diese Bilderrahmen liegen alle in einem Block, dann kannst du den vordersten nehmen und nach ganz hinten schieben. Bis zum nächsten freien Feld, ganz einfach. Und dann gibt es halt das zweite Ereignis, da wird dann geguckt, wo sind deine Bilderrahmen oder diese Einflussmarker. Bist du in den oberen 3, passiert nichts, musst du nicht abgeben. Bist du in den mittleren 3, musst du ein Juwel abgeben. Bist du in den unteren 3, musst du 2 abgeben. Das heißt, du kannst halt aktive Spieler aktiv da unten reinschubsen. Sorgt dir natürlich wieder, wenn du jetzt einfach sagst, ey, ich schieb jetzt Kerstin da unten rein. Sie deckt in der nächsten Runde so einen Waschbär auf. Dann legt sie den natürlich bei mir ab. Und so entsteht in diesem Spiel eine Dynamik.
Mhm.
Du merkst schon, wo das hinsteuert, ne? So ja. Auf Konfrontation und Beschimpfung will ich jetzt nicht sagen, aber weil das Spiel halt niedlich daherkommt. Es dauert eine halbe Stunde oder sowas. Aber es kann halt schon sehr gemein sein. Am Ende der ersten Runde, es liegen halt 5 Spalten von Tieren aus. In der ersten Runde hast du halt Zugriff auf die ersten 3. Also die teuersten sind 5, dann 3, dann 1. Dann wird von, das ist auch ganz gut gemacht, dann wird unten der Preis, der Marktpreis quasi angepasst, indem einfach von links ein Nullerplättchen drunter geschoben wird. Das heißt, die erste Spalte kostet 0, die zweite, die vorher 3 gekostet hat, kostet nur noch 1. Und die teuerste ist dann halt die 5er. Spalte ist dann halt die vorletzte. Das heißt, diese Tiere werden dann halt auch stärker. Oder die Effekte werden dann halt stärker. Die haben dann halt zum Beispiel bewege 2 Bilderrahmen und bekomme ein Geld. Da musst du dir überlegen, so möchte ich das jetzt kaufen? Du kannst halt mit Geld bezahlen. Du kannst aber auch immer mit Juwelen bezahlen. Das heißt, du kannst dann einfach sagen, okay, ich möchte die 5er jetzt haben. Bezahle ich mit 2 Geld und den Rest bezahle ich mit Juwelen. Problem ist halt, du willst ja Juwelen haben. Ne?
Hm.
Gehe ich jetzt diesen Gamble ein und kriege ich da trotzdem noch Benefit raus. Aber es ist halt wirklich ein Glücksspiel. Ne? Also du hast keine Kontrolle darüber, wie die Karten aufgedeckt werden. Es wird jede Runde, es gibt glaube ich eine ganze Handvoll noch Ereignisse. Jede Runde kommt halt 1 rein. Du weißt nicht, welches am Anfang reinkommt. Es gibt halt, kann halt passieren, dass dieses Bilderrahmen oder Einflussleisten Ereignis doppelt reinkommt, dann ist es denn hilfreich, wenn du Kontrolle über die Bilderrahmen gut kriegst. Aber das weißt du halt nicht. Oder es kann halt Waschbär. Also, es ist halt Chaos und Beschimpfung und ich schmeiße jetzt die Waschbären vor die Füße, damit du dann gleich was verlierst. Und ja, also im Moment, triggert, finde ich solche Spiele gerade sehr, sehr schön. Was noch ein cooler Kniff ist, weil du weißt halt nicht, wer wie viele Juwelen hier hat, weil die sind in so Schatzkisten, man hätte auch Sichtschirme machen können, aber das sind so Pappboxen, die sind ganz okay. Es gibt halt noch so ein Erbstück. Dieses Erbstück ist 10 Juwelen wert. Wenn du irgendwann keine Juwelen mehr in deiner Kiste hast, musst du dein Erbstück verscherbeln. Das heißt, du gibst das ab, alle sehen das. Und alle wissen, du hast jetzt nur noch 10. Und dann ist immer großes Hallo am Tisch, weil man sonst ja keinen Wasserstand hat, wo man so steht. Wenn du aber siehst, ey, ich bin jetzt der Erste, der sein Erbstück verscherbeln muss, ich bin ganz hinten. So, und dann ist immer, also bei uns ist immer großes Hallo gewesen. Ich glaube auch, dass dieses Spiel brechen kann, wenn jetzt alle sich auf einen Spieler stürzen und dem die ganzen Juwelen die ganze Zeit rausnehmen. Dann kann es wahrscheinlich brechen. Also dann machst du das Spiel aktiv kaputt, aber es ist ein ja, Familienspiel, wo du halt ein bisschen ärgern abkönnen musst, da passiert das wahrscheinlich nicht. Also klar könnt ihr jetzt alle sagen, ich gehe auf Papa. Aber wenn einer keine Juwelen mehr hat, wird die Runde noch zu Ende gespielt. Also der Stapel wird noch einmal aufgedeckt, aber dann endet die Partie auch. Und dann wird halt geguckt, wer hat die meisten Juwelen. Es gibt noch Boni, die ausgeteilt werden. Wer die meisten Waschbären noch vor sich liegen hat, verliert noch ein Juwel. Wer das meiste Geld hat, kriegt noch ein Juwel. Und wer auf der Einflussleiste oben liegt, kriegt auch noch ein Juwel. Also eigentlich willst du das Spiel natürlich nicht beenden. Du spielst es halt 5 Runden, wie gesagt, dauert eine gute halbe Stunde, aber dafür ist es halt ein Lackfest, aber ich habe da großen Spaß gerade mit.
Das klingt auch gut. Von der Optik her ist ja auf jeden Fall sehr, sehr niedlich gemacht. Ne?
Ja, du hast auch diese Juwelen, sind so extra dicke Pappe, also es ist alles, das Material ist auch schön, schön dicke Pappe. Problem ist, finde ich, die Sleeves, die dabei sind. 2 hat mein Junior schon zerstört. Es gibt zwei Ersatzsleeves, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Qualität so ganz in Ordnung ist bei der einen Farbe zum Beispiel. Also die eine Farbe hat durchaus Probleme. Ich habe Asmodee schon angeschrieben. Mal gucken, ob die mich, ob die sich melden wegen Ersatz, weil er hat sie ganz vor sich reingesleeved. Also manchmal reißen ja so Sleeves an der Seite auf, ne? Und ja. Sleeves sind halt hier bei diesem Spiel essentiell, weil du kannst sie nicht einfach so auf den Stapel legen, weil du dann nicht weißt, wem welche Karte gehört.
Aber diese Sleeves verändern jetzt nichts an den Karten, ne? Sie sind nur als Erkennungsmerkmal, zu wem sie gehören.
Genau, genau. Es ist einfach nur, damit man sieht, das gehört jetzt zu blau, das gehört zu grün, das gehört zu pink. Aber es ist halt, das Spiel ist halt wirklich schön flott, also dieses, ich hasse das ja, ne, flott gespielt, ne, dieses, aber jeder kauft eine Karte, du legst sie auf den Stapel, du mischst diesen Stapel durch, deckst auf, alle sind da wieder involviert, so, ne, so, was kommt jetzt, wann kommen meine, was mache ich denn, so, aber ich kann auch erkennen, dass Leute sagen, so, das Spiel ist gar nichts für mich. Erstmal die Optik, du hast ja jetzt ja wahrscheinlich gerade mal gegoogelt, ist halt bunte Kinder, ne, Kindergrafik will ich nicht sagen, aber
Comic-Grafik.
Ist halt kein irgendwie Dark Fantasy oder sowas.
Ja, das ist.
Sondern ist alles sehr niedlich aufgemacht und aber es ist halt wirklich gerade, also ich glaube auch, dass man zu viert und zu fünft spielen sollte. Zu dritt fällt es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen ab. Also große Spieleranzahl, mehr Interaktion am Tisch, dann wird wieder ein Waschbär bei dem hingelegt. So, wieso legst du das bei mir hin? Ja, du hast doch nur noch 5. Oder du hast doch noch 10 Rubine. Du musst mal jetzt, nee, ich hab so viel weniger und dann.
Das Übliche.
Das Übliche. Ich glaube, du hättest da auch Spaß mit.
Ja, für sowas bin ich auch mal zu haben.
Ja, so. Das ist, ja genau, man ist dafür mal zu haben, so, aber es dauert ja noch nicht 2 Stunden, sondern es ist dann halt schnell vorbei. Nein. Aber es hat einen schönen Flow. Ich hatte jetzt einen Mitspieler, der gesagt hat, naja, eigentlich ist das Spiel sehr negativ, weil du mit weniger, also du kriegst nichts dazu, weil du startest mit 20 Rubinen und meistens endest du eher bei 10. Das heißt, du verlierst eher Zeug.
Ja.
Also es geht keiner mit irgendwie 20 Rubinen da wieder raus, weil du kriegst, es gibt auch nicht so viele Karten, wo du Plus kriegst, sondern eher immer weniger. Das heißt, du musst eher dein Zeug zusammenhalten. Das ist halt könnte halt so ein Kritikpunkt sein, dass es halt so ein negativeres Spielgefühl gibt. Verstehst du? So dieses, man baut nichts auf, sondern eigentlich bist du schon eher destruktiv unterwegs. Es ist auch sehr lustig, wenn halt einfach einer eine Karte nimmt, wo halt 2 Waschbären drauf sind und alle am Tisch sagen so, oh nee, ey, das ist nicht dein Ernst jetzt, warum nimmst du die jetzt? Und naja.
Naja, aber mir fällt nur gerade zum Beispiel Lama ein, ne? Da sammelst du ja Minuspunkte.
Ja.
Ne? Und wenn einer 40 Minuspunkte hat, ist das Spiel vorbei und der mit den wenigsten Minuspunkten gewinnt, ist jetzt ja ähnlich, ne? Mhm. Hier verlierst du halt die Punkte, die du am Anfang hast, aber der am Anfang, am ersten alle Punkte weg hat, verliert.
Ja. Ja, ich mag halt diesen einfachen Mechanismus. Karte kaufen, alles in ein Deck mischen, Eigentlich, du könntest das ja auch mit deinem eigenen Deck machen und dann wird irgendwie die Spielerreihenfolge ausgelost oder sowas, könnte man. Ne? Aber hier wird einfach alles zusammengemischt, Ereignisse rein, aufdecken, da hast du keine Entscheidungsgewalt. So, das ist wieder dieses Challengers, diese Challengers-Problem will ich nicht sagen, aber so dieses, ich deck's einfach nur auf, fertig. Du musst nicht groß überlegen, sondern einfach machen und dann gibt's was zu tun.
Ja.
Vielleicht bin ich da auch einfach zu einfach gestrickt. Ich weiß es nicht. Ich habe großen Spaß damit.
Das ist gut.
Wenn wir das mal irgendwo zusammen sehen, dann spielen wir das mal. Bleibt doch
machbar hier.
So. Ich sag nochmal, das war für die Krone von, oh Gott. Gut, dass ich das hier gerade zugemacht habe. Maxime Rambour. Der hatte doch auch, was hatte der denn gemacht hier? Big Book of Madness. Ach, das sagte dir doch mal was, oder?
Ja, das kenne ich.
The Loop war auch noch ein Spiel von ihm.
Hm.
Gut, dann bist du dran.
Ja, ich würde, glaube ich, in Anbetracht der Zeit mir das Spiel, was ich jetzt noch habe, fürs nächste Mal aufheben.
Oh.
Um den Spannungsbogen zu halten.
Dann kann ich, hast du noch was? Sonst, ich habe jetzt kein Spiel, ich habe jetzt noch mal, wenn wir noch mal zu zweit hier unterwegs sind.
Ja, dann erzähl.
Ich höre ja gerade noch mal wieder ein Hörspiel, ne?
Ja, was hörst du denn?
Hatte ich dir doch gepostet.
Du meinst den Krimi?
Nee, kein Krimi. Wir hatten ja irgendwann mal die Schwarze Stadt mal vorgestellt.
Ja.
Du erinnerst dich. Ich glaube, das Ende fandest du nicht ganz so toll.
Ja.
ich fand das ganz okay. Und die hatten so ein Label, The Aeos.
Ja.
The Art of Storytelling. Und wir waren uns aber einig, dass die Schwarze Stadt ja sehr gut produziert war.
Auf jeden Fall.
Und da bin ich neulich mal irgendwie auf der Suche nochmal gewesen und bin irgendwie auf deren Webseite gelandet. Und da bin ich auf das Hörspiel Der Thron der Nibelungen gestoßen.
Hm, ja.
Das gibt's auch, glaube ich, schon ein bisschen länger.
Das ist schon etwas älter, ja.
Ich kann es aber noch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich höre mir das mal an. ich habe jetzt 5 Folgen gehört, also wenn jetzt irgendwie, und ich dachte mir, oh, mal was anderes hören, nicht immer nur Krimi und nicht immer nur irgendwie Fantasy, Mystery irgendwie, sondern, naja, eigentlich ist es ja Game of Thrones. Es gibt unglaublich viele Personen, es ist aber wieder sehr gut produziert, also wirklich, finde ich schon obere Liga. Was die da machen. Sprecher sind auch ganz toll und ja, ich ist jetzt wieder da mein Hörspiel, was ich eine Folge jetzt am Tag jetzt mir reinhören werde. Ich bin jetzt mit der Nibelungensaga nicht ganz so vertraut. Hab mir gerade mal bei ChatGPT mal so eine 5 Sätze Zusammenfassung gegeben. Ja, man muss da mit den Namen und ein bisschen auf bisschen am Ball bleiben, weil es gibt unglaublich viele Namen in der Nibelungensaga anscheinend. Ja, aber das kann ich bisher empfehlen. Der Thron der Nibelungen von Balthasar von Weimar.
Ja.
Kennt ihr, also du wusstest das oder?
Ich kenne das, ich hatte auch schon mal reingehört, hab's aber nicht, bin nicht weit reingekommen. Dann kam wieder irgendwas dazwischen.
Ja, es ist halt, ne, also wie gesagt, es ist unglaublich viele Namen und man muss da ja wahrscheinlich auch noch so geschichtlich, es spielt so irgendwie im Jahr 400 Keks, also das Römische Reich ist halt irgendwie noch so, ist noch so am Agieren, so in Deutschland, aber auch pfeift eher so auf dem letzten Loch, die Alemannen und die Burgunder und die Hunnen und ja, da muss man schon ein bisschen dabei bleiben. Also ich kann auch verstehen, dass man davon irgendwie abgestoßen wird. Aber es tauchte jetzt halt so am Ende der letzten Folge die Gefahr des Drachens irgendwie auf. Ne? Ist jetzt ja kein Spoiler für die Nibelungensaga, dass da irgendwo auch mal ein Drache irgendwie auftaucht. Das ist schon ganz cool. Ich weiß halt nicht, wie nah das irgendwie an dieser Nibelungensaga ist, dran ist oder was dazu drumherum gebaut wurde. Aber ja.
Ja, das ganze Thema eignet sich ja so grundsätzlich immer, um gut was drumherum zu bauen.
Mhm.
Ne? Ja. Oder es gab ja auch von meinem damaligen Jugendlieblingsautor, es war ja Wolfgang Hohlbein, der hat ja auch das Buch Hagen gemacht, ne? Also von Hagen von Tronje das Ganze sich gedreht. Das ist ja hier bei dem Thron der Nibelung auch, ne?
Ja.
Du siehst aus seiner Sicht das Ganze.
Ja.
Oder zumindest er ist sehr
er
stark
fokussiert. Er spielt eine prominente Rolle, sagen wir es mal so.
Ja, sehr stark fokussiert auf ihn.
Ja, schlimm ist, wenn dann halt Personen auftauchen, ja, ich möchte Siegfried heißen, aber eigentlich heißt du doch Sigurd. Ja, mein Kopf explodiert mit den Namen und ihr nehmt noch andere Namen dazu. Aber ja. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Also gibt, glaube ich, da noch genug zu hören. Gut, du möchtest nichts mehr machen?
Nö.
Machen wir heute eine kurze Sendung, habe ich gehört.
Ja, du hast das ja sehr angekündigt, da muss ich ja dann mich dran halten.
Ja. Gut, dann würde ich sagen.
Hoffen wir, dass es der Sonja bald besser geht.
Ja, sonst wird sie nächste Woche durch einen Gast ersetzt. Nein, wir haben nächste Woche.
Ersetzt nicht.
Nein, nein, Sonja ist nicht zu ersetzen.
Wir werden unterstützt durch einen Gast.
Wer weiß, ob sie das schon gehört hat. Vielleicht sollten wir ihr noch ein. Vielleicht sollten wir noch ein Codewort geben. Sonja, dein Codewort ist Bromstomolo. Ich frage nächste Woche nach.
Wahrscheinlich hat sie es jetzt schon notiert.
Würde mich jetzt auch nicht wundern. Ja, gut. Also nächste Woche mit Gast, der ist schon gebucht. Ich hoffe, das klappt alles. Ich gleich nochmal schreiben, was er so braucht. Aber verraten wir noch nichts, ne?
Nee.
Nicht, dass der uns so abgewürmt wird von anderen erfolgreichen Brettspiel-Podcasts.
Ja.
Alles klaro. Gut.
Gut.
Kommt gut durch die Woche. Tschüssi.
Bis dann. Tschüss.